Deutschlandfunk. Essay und Diskurs.
Herzlich willkommen. Ich spreche heute mit der belarussischen Übersetzerin und Publizistin Irina Herasimovic unter anderem über die Rolle des Übersetzens als mögliche Handlungsanweisung in politisch widrigen Zeiten, wie sich ihr Leben nach der unterdrückten Revolution 2020 in Belarus verändert hat und was das für den belarussischen unabhängigen Literaturbetrieb bedeutet. Vorab noch ein paar Worte zu ihr. Irina Herasimovic ist Ende der 1970er Jahre in der Nähe der litauischen Grenze aufgewachsen und hat bereits in der Grundschule angefangen, Deutsch zu lernen. Ins Belarussische hat sie AutorInnen wie Nora Gomringer und Franz Hohler übersetzt. Sie selbst publiziert regelmäßig Essays, ist häufig als Rednerin zu Lesungen und Podiumsdiskussionen eingeladen und ist darüber hinaus in verschiedene weitere literarische Projekte involviert. Außerdem promoviert sie an der Universität Zürich über Wojciech von Georg Büchner. Zürich, in der Nähe lebt sie mittlerweile. Ich freue mich sehr, dass Sie die Zeit gefunden haben, Irina Herasimovic, sich heute mit mir zu unterhalten. Ich heiße Sie herzlich willkommen.
Vielen Dank. Danke für die Einladung.
Sie haben mir in unserem Vorgespräch erzählt, dass Sie schon sehr früh den Wunsch hatten, Übersetzerin zu werden. Was hat Sie denn daran schon als junges Mädchen interessiert oder auch fasziniert?
Mich haben vor allem die Sprachen fasziniert. Ich habe ziemlich früh realisiert, dass es einige Sprachen gibt, nicht nur eine Sprache. Meine Großmutter, die mich sehr geprägt hat, bei der ich auch aufgewachsen bin, hat als junges Mädchen ihre ganze Familie im Krieg verloren und hatte aber dann auch Kontakt zu den deutschen Soldaten und hat von ihnen auch deutsche Wörter gelernt. Und das waren meine ersten deutschen Wörter, die ich von ihr bekommen habe. Und dann hatten wir noch Verwandte in Polen und ich habe Bücher von diesen polnischen Verwandten bekommen und das hat mich einfach fasziniert. Die Schrift, das weiß ich noch. Und ich konnte es kaum erwarten, eine Sprache zu lernen, obwohl die schon auch präsent waren, auch natürlich Russisch und Belarussisch. Ich bin, wie Sie gesagt haben, im Dorf aufgewachsen und meine erste Muttersprache ist eigentlich dieser nordwestliche Dialekt des Belarussischen. Aber Belarussisch hatte ja zu Zeiten der Sowjetunion eine ziemlich komplizierte Stellung und als Umgangssprache, vor allem in Städten, kaum sichtbar, kaum hörbar. Und ich weiß noch, ich war in einer Stadt, in einer Gemeinschaftsküche, in einem Studentenwohnheim. Und eine Frau hat eine Pfanne gesucht und ich wusste, wo die Pfanne ist und ich habe ihr das gesagt, aber ich habe auf Belarussisch gesagt. Auf Belarussisch heißt die Pfanne Patelnia und auf Russisch Skavarada und sie hat mich ausgelacht. Ich war etwa 5 und ich weiß, das war ein ganz komisches Gefühl, das sich da in mir aufgetan hat, dass es nicht so einfach ist mit den Sprachen. Und ich glaube, das hat mich auch sehr geprägt, auch im Nachhinein, auch diese Situation, dass die Dorfsprache eigentlich in den Städten eher überhaupt nicht gerne gesehen wurde. Und als ich mit 13 umgezogen bin in eine Stadt und dann bin ich zu meinen Großeltern mit einer Freundin gekommen und meine Großmutter hat natürlich in dem Dialekt gesprochen und ich habe versucht, Russisch zu sprechen, weil ich damals cool sein wollte mit der Freundin. Und dann hat meine Großmutter mir gesagt, du schämst dich wohl, dass ich so einfach rede. Und ich habe mich tatsächlich geschämt in dem Moment. Als ich dann aber Übersetzerin geworden bin und ich übersetze vorwiegend ins Belarussische und ich schmuggle immer wieder sehr gerne Wörter aus diesem Dialekt in die literarische Sprache, weil ich finde, wir haben sehr, sehr schöne Wörter in diesem Dialekt. Und das ist eine Art Antwort auf diese Situation, wo ich mich geschämt habe. Ich habe immer versucht, solange meine Großmutter lebte, meine Texte so zu gestalten auf Belarussisch, dass sie sie auch verstanden hätte oder verstehen könnte. Das ist einfach sehr prägend und diese Sprache gehört zu mir und also auch der Dialekt und auch diese was zu mir gehört. Ich finde, das ist diese sprachliche Flexibilität und das Gefühl, ich kann in mehreren Sprachen unterwegs sein und ich muss in mehreren Sprachen unterwegs sein. Ich kann mich nicht in einer Sprache vorstellen.
Mittlerweile leben Sie ja auch in der Schweiz, das heißt, dort sind Sie auch noch mit zwei Sprachen, mit dem Deutschen, mit dem Schweizerdeutschen quasi konfrontiert. Sie sind im Mai 2021 in die Schweiz gezogen. Wie kam das, quasi so ein Jahr nach den Protesten in Belarus sind Sie umgezogen?
Ich bin nicht in die Schweiz gezogen. Ich bin vielmehr in der Schweiz geblieben. Ich bin nicht zurückgegangen.
Hatten Sie da einen Auftritt oder wie?
Ich hatte einen Arbeitsaufenthalt im Übersetzerhaus Loren, weil ich zu dem Zeitpunkt schon ziemlich müde war, auch von der belarussischen Situation. Ich lebte ja in Minsk und irgendwann habe ich verstanden, dass ich mich kaum konzentrieren kann, wenn man, ich weiß nicht, einkaufen geht und dann ein paar Patrouillestreifen entkommen muss. Das war einfach eine Situation, in der der Druck schon enorm war. Und ich habe die Proteste, die Ereignisse von Anfang an kommentiert. Mein erstes Interview hatte ich am 10. August. Ich weiß noch, da gab es kein Internet im Land. Und ich war im Dorf, in meinem Dorfhaus, in dem ich auch aufgewachsen bin. Und die Journalistin aus Deutschland hat mir die Nachrichten erzählt und ich habe sie kommentiert, weil der Mobilfunknetz war natürlich auch sehr wackelig, weil der einfach ausgelastet war in dem Moment, weil alle wissen wollten, was passiert und was mit den nächsten Menschen los ist. Und das war für mich schon sehr viel Druck. Ich bin dann im Herbst 2020 in mein Dorfhaus, das ich von meiner Großmutter geerbt habe. Ich bin umgezogen, weil ich mich da einfach auch lockerer fühlte. Ich hatte das Gefühl, ja, im Dorf bin ich vielleicht nicht so sichtbar, weil es natürlich auch eine Illusion war, aber ich brauchte diese Illusion. Und dann, ich hatte auch vorher schon Kontakte zu dem Übersetzerhaus Loren. Ich war auch mehrmals da. Und
das ist in der Schweiz.
Der Schweiz, das Übersetzerhaus Loren. Das war sowas wie mein übersetzerisches Zuhause. Das war die erste Residenz, die ich als Übersetzerin wahrgenommen habe. Das war noch die Pandemiezeit. Das war nicht so einfach, in die Schweiz zu kommen. Aber wir haben das geschafft. Und dann kam es zu der erzwungenen Flugzeuglandung. Und das war so ein Gefühl.
Von dem belarussischen Blogger, Journalisten.
Genau, also mit dem belarussischen Journalisten an Bord. Und das war so ein Gefühl, wow, alles kann passieren. Das ist so unberechenbar. Wenn das die erzielte Wirkung war, dass die Menschen eingeschüchtert werden und sich nochmal Gedanken machen, wie sie in Belarus sichtbar werden wollen oder eben nicht, dann war das eine sehr erfolgreiche Aktion. Ich habe auf jeden Fall verstanden, dass dieser Raum, der ja immer schon sehr unsicher war, jetzt komplett unberechenbar wird, dass man überhaupt keine Ahnung hat, was da möglich ist, was da nicht möglich ist und dass ich mit meiner Arbeit dort das einfach nicht aushalten kann.
In Belarus waren Sie auch eben Teil der unabhängigen Literaturszene, haben einen Betrieb an der Regierung quasi vorbeigebaut, der nicht staatlich gefördert, aber dennoch geduldet wurde. Wie kann man sich diese Szene vorstellen, auch gerade wenn Sie das so sagen, man weiß eigentlich gar nicht, wie dieser Staat jetzt als nächstes reagiert?
Ja, es war eigentlich so, wie Sie das beschreiben. Das war eine Art parallele Gesellschaft. Man muss auch wissen, dass das, was wir jetzt der Staat nennen oder irgendwie anders, das ist nicht einheitlich, das ist nicht immer gleich gewesen. Es gab Zeiten, wo es ganz schwierig war und alles ganz dicht war, zum Beispiel nach den Wahlen 2010, wo es öffentlich zu der ersten Blutvergießung kam. Und dann gab es immer wieder Zeiten des Tauwetters, so gewisse Lockerungen und so weiter. Und zum Beispiel so um das Jahr 2015 und bis zu den Wahlen 2020, da gab es ziemlich viele Freiräume, ziemlich viele Nischen, die man besetzen konnte. Manchmal hat man in dieser Szene auch zusammen mit den staatlichen Institutionen gearbeitet. Das wurde sehr unterschiedlich gesehen, auch in der Szene selbst. Es gab immer wieder Diskussionen, inwieweit man das machen soll und kann. Und es gab zwei Meinungen. Einerseits, dass man dadurch dieses Gebilde, dieses monolithe Gebilde Staat ein bisschen zerstört, dass man den Menschen auch andere Erfahrungen ermöglicht an diesen staatlichen Institutionen. Und sehr, sehr lange waren das keine strikten Linien. Das war irgendwie alles diffus, würde ich sagen. Und es ist eher mit den Ereignissen 2020 so passiert, dass diese Grenzen viel dichter geworden sind. Aber das war auch die Reaktion auf die Gewalt vor allem. Ja, das war schon, also es ging nicht nur um den politischen Kurs, es ging um die Unzulässigkeit der Gewalt in der belarussischen Gesellschaft. Und da gab es auch sehr viele Künstlerinnen und Künstler in staatlichen Institutionen, zum Beispiel in der staatlichen Philharmonie oder im Opern- und Balletttheater, die gegen die Gewalt aufgetreten sind, die auf den Straßen gesungen haben und so weiter und so fort. Also es stellte sich heraus, dass auch in den staatlichen Institutionen sehr viele Menschen gegen die Gewalt sind und eigentlich auch mit dem System unzufrieden sind und so weiter und so fort. Ja. Und das Einzige, es gab diese Nischen, es gab diese Freiräume, aber das große Problem war, dass wir als Vertreterinnen und Vertreter der unabhängigen Kulturszene nie diejenigen waren, die irgendeinen Anteil an Verhandlungen haben könnten, was die Regeln angeht. Wir wussten überhaupt nie, was sind die Regeln eigentlich. Ja, das, was man auf der Oberfläche gesehen hat, war überhaupt nicht immer so. Es könnte sein, dass sich da noch weitere Ebenen aufgetan haben. Und eigentlich wusste man sehr oft erst im Nachhinein, wie auch jetzt übrigens, das hat sich eigentlich auch immer nur verdichtet in den letzten beiden Jahren, dass man erst im Nachhinein wusste, dass man einen Fehler gemacht hat, aber man konnte das im Voraus nicht wissen. Und das ist das, was diese totale Unsicherheit erzeugt hat.
Mittlerweile sind ja auch viele Kulturschaffenden der unabhängigen Szene auch nicht mehr im Land selbst. Soweit ich weiß, wurden auch Vereine, Sportvereine teilweise geschlossen. Wie steht es denn jetzt um diese Szene und gibt es eine Form der Weiterarbeit aus dem Ausland heraus?
Jein, es gibt schon sehr viele, sehr viele sind ausgereist tatsächlich, aber sehr viele sind auch im Land geblieben. Und das ist ganz wichtig zu wissen, das ist ganz wichtig immer wieder zu betonen. Ich habe im öffentlichen Raum, im deutschsprachigen Raum, auch von den belarussischen Kulturschaffenden den Satz gehört, alle Andersdenkenden sind ausgereist. Das stimmt überhaupt nicht. Und das erzeugt ein ganz, ganz falsches Bild nach dem Motto, diejenigen, die sie geblieben sind, die sind so angepasst und so weiter. Nein, das ist gar nicht so. Es ist sehr oft sogar so, dass diejenigen, die dort bleiben, noch viel mehr Protestpotenzial haben in sich drin, vielleicht auch wiederum nicht sichtbar, noch nicht sichtbar oder nicht mehr sichtbar, aber allein in dieser Realität zu bleiben, das ist eine enorme Herausforderung. Und ich würde mir schon mehr Kontakt wünschen zwischen denen, die ausgereist sind oder schon im Ausland waren und denjenigen, die im Land bleiben. Weil im Moment habe ich das Gefühl, dass es gibt Kontakte. Ja. Es ist gar nicht so, dass es keine Kontakte gibt. Aber manchmal habe ich das Gefühl, in Themen lebt man sich auseinander. Ja, zum Beispiel, da hört man von jemandem in Berlin, ja, wie könnt ihr das aushalten? Ihr müsst auf die Straße gehen, aber auf die Straße gehen in Belarus heißt es, automatisch ins Gefängnis zu gehen. Und ins Gefängnis zu gehen in Belarus heißt nicht nur, dass man seine Haft absitzt, sondern das heißt, dass man höchstwahrscheinlich mit Covid rauskommt, wenn überhaupt. Man weiß nicht, wie lange man dort bleibt, weil die Haft auch immer wieder verlängert wird. Und. Da sind viele Schikanen und ich freue mich, dass zum Beispiel aus meinem Freundeskreis im Moment nicht viele auf die Straße gehen. Ja, ich freue mich. Und ich glaube, Selbstschutz in dieser Situation ist legitim.
Sie haben in Ihrem Essay im Dazwischen, der im März 2022 in der Republik veröffentlicht wurde, und das geht für mich auch ein bisschen in die Richtung, was Sie gerade auch beschrieben haben, verschiedene Formen des Dazwischenseins beschrieben, unter anderem, wie sie in Belarus, und jetzt zitiere ich sie, als eine Schmarotzerin galten, weil sie sich eben für die unabhängige Kulturszene entschieden haben, und im deutschsprachigen Raum wiederum sehen sie sich oft gelabelt als in Anführungszeichen eine aus dem Osten, aus der letzten Diktatur Europas. Wie kommt es Ihrer Meinung nach zu diesen Zuschreibungen und was ist an denen so gefährlich?
Es ist eine Frage, die mich sehr beschäftigt. Wie kommt es zu diesen Zuschreibungen? Und vor allem, wie kann es sein, dass diese Zuschreibungen so zielebig sind, dass sie überhaupt nicht wegzuschaffen sind? Ich vermute, das hat mit der Aufmerksamkeitsökonomie zu tun. Das hat mit ganz alten Modellen zu tun. Es sind eigentlich dieses Denken in West und Ost, in binären Oppositionen. Das ist das Denken aus dem Kalten Krieg. Das ist, womit wir heute zu tun haben. Dass man den Osten als einen einheitlichen Raum denkt und wenn man schon etwas im Osten wahrnimmt, dann bitteschön ohne Widersprüche, dann muss es wirklich schwarz-weiß sein, dann müssen es schöne Frauen sein, die gegen böse Männer auf die Straße gehen. Das ist vielleicht auch mit so einem gewissen Selbstzentrismus in Westeuropa verbunden. Ja, also ich sehe nicht so oft die Bereitschaft, sich einfach mit bestimmten Räumen auseinanderzusetzen. Ich meine, es ist natürlich so, dass wir nicht alle Räume in dieser Welt wahrnehmen können. Ist auch völlig in Ordnung, völlig natürlich. Was ich ganz schwierig finde, das ist die Selbstverständlichkeit, mit der man das nicht wahrnimmt. Zum Beispiel, wenn man ganz platte Fragen formuliert. Sehen Sie sich als Flüchtling? Und ich meine, was will man mit dieser Frage? Ja, also was will man damit anfangen? Wohin kann die Frage führen? Oder zum Beispiel, haben Sie unmittelbar Gewalt erlebt? Das ist meine Lieblingsfrage. Ja, also ich habe das mehr als einmal gehört. Das ist beängstigend, oder? Das ist eigentlich eine völlig absurde Frage, weil wir könnten auch gerne darüber diskutieren, was ist dann unmittelbare Gewalt? Und wenn man, ich weiß nicht, in Berlin ständig fürchten müsste, was man im Handy für Bilder hat, ständig. Ja, also ist es schon Gewalt oder noch nicht? Und so weiter. Also man denkt nicht. Manchmal, wenn man das umkippt, wie lebt es sich denn so in der letzten Diktatur Europas? Ja? Ich bin in der Schweiz, kippe ich das gern um und sage, ja, und wie lebt es sich denn so in der Neutralität? Also was mein Problem ist, dass Belarus vor den Ereignissen 2020 und nach den Ereignissen 2020 zwar anders, aber doch monothematisch geblieben ist. Es ist mit nur einem Thema verbunden im öffentlichen Raum. Und ich glaube, kein Land der Welt verdient es, monothematisch zu sein in der öffentlichen Wahrnehmung, weil kein Land der Welt monothematisch ist. Und warum das so gefährlich ist, ich finde das gefährlich, weil das realitätsfern ist, weil das uns den Zugang zu der Realität versperrt. Und wir können diese Situation nicht überwinden, ohne dass wir uns wirklich auseinandersetzen mit den anderen Realitäten, auch mit den Widersprüchen. Ich war in Dresden bei der Tagung der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung und wir hatten eine Veranstaltung, wo wir unsere Positionen zum Krieg in der Ukraine äußern konnten. Und es waren so 7-minütige Reden von unterschiedlichen Autorinnen und Autoren. Und das hat mich sehr überrascht, dass ich und Lukas Berfus, der mein Autor und ein sehr guter Freund von mir ist, wir haben den gleichen Satz gesagt, ohne dass wir uns abgesprochen hätten. Und der Satz war, die Realität ist brüchig und durchlässig geworden. Und dann haben wir im Nachhinein uns darüber ausgetauscht und er meinte, das ist offensichtlich, dass diese Realitäten, egal wo, die sind mit dem Krieg brüchig und genau deswegen durchlässig geworden. Und das, was man früher erfolgreich abwehren konnte, das geht nicht mehr. Jetzt ist es ein Muss, jetzt müssen wir, jetzt können wir nicht nur, jetzt müssen wir uns mit der eigenen Realität auseinandersetzen. Ich glaube, dass die übersetzerische Haltung da auch helfen kann, weil das ein sehr aufmerksamer Blick ist, weil das ein wahrnehmender Blick ist, nicht nur vorschreiben, nicht nur irgendwie Meinung schnell sagen, strikte Meinung sagen, sondern sich wirklich mit diesem Text, mit dem Ausgangstext auseinanderzusetzen, das ist wichtig. Und wenn wir die Realität als eine Art Ausgangstext sehen, dann müssen wir uns damit übersetzerisch auseinandersetzen. Und das bedeutet Zeit, das bedeutet Konzentration und das bedeutet Ausdauer.
Ein wichtiger Begriff in Ihrer Arbeit, dem ich habe das so ein bisschen so als eine Art Handlungsanweisung vielleicht auch verstanden, es sind so Begegnungsräume auch zu schaffen. Mhm. Ausgehend eben von Literatur, aber natürlich auch speziell ausgehend von Ihrer Tätigkeit als Übersetzerin. Können Sie vielleicht dazu noch ein bisschen was erzählen? Was sind das für Begegnungsräume? Wo und wie kann man sich anders treffen und einander vielleicht auch anders zuhören?
Ja, das stimmt. Ich glaube, das habe ich von Anfang an gemacht und es war mir von Anfang an wichtig, dass man Räume schafft, die vielleicht auch außerhalb von festen Strukturen liegen oder Institutionen miteinander verbinden oder Menschen miteinander verbinden. Also ich kann sagen, meine Räume, die sind immer menschengestützt. Man braucht Luft, man kann nicht, also wie lange hält man aus in einem Zimmer, ohne das Zimmer zu lüften? Man wird krank. Genauso ist es in einem geschlossenen und isolierten Land. Man wird krank und wir brauchen diesen Austausch.
Wir sind jetzt leider schon fast am Ende unseres Gesprächs. Ich würde aber noch eine Sache gerne wissen. Und zwar, inwiefern diese Räume, ganz unabhängig von Ihrer Arbeit, konkret auch aussehen können und vielleicht auch, was jede und jeder von uns dazu beitragen kann.
Wie sie aussehen können. Ich glaube, da gibt es überhaupt keine Rezepte. Ich glaube, je weniger bereits erprobte Wege man da geht, desto besser. Ich glaube, wir können gerne noch fantasieren, was das für Räume sein können. Ich finde, wichtige Voraussetzungen sind vielleicht, dass man beispielsweise selber anfängt, die Räume anders zu denken. Ich habe das in einem Text auch so formuliert, dass die größte Hilfe ist, nicht mehr in wir und ihr zu denken, weil ich sehr oft die Frage höre, wie können wir euch helfen? Und ich sage, es ist das Beste, ist nicht in diesem wir und ihr zu denken, sondern wir. Wir Menschen, die uns mit Worten, Farben, Klängen beschäftigen zum Beispiel. Und es ist eigentlich egal, aus welchen Ländern wir jetzt kommen. Und die Themen, die sind auch besonders in der heutigen Situation, die sind nicht so weit voneinander entfernt. Ja? Wie man zum Beispiel an Systeme glaubt oder nicht glaubt. Glauben wir an Wissenschaft? Was ist der Ausweg für einen einzelnen Menschen? Das sind alles Fragen, die uns alle auch unabhängig von den Ländern beschäftigen. Warum sollen wir uns nicht zusammentun dann? Und ich bin eher dagegen, dass man so Kunst aus Belarus zeigt. Und dann hat man sehr, sehr oft so eher plakative politische Kunst, die sehr eindeutig ist, die so vielleicht auch mit dem Unwissen arbeitet. Das ist ganz wichtig. Und die sollte es geben, aber es kann nicht sein, dass es nur die Kunst gibt. Ich fände es schön, wenn es möglichst viele Räume geben würde, die sich thematisch vielleicht gestalten und nicht nur nach diesen Ländern oder nach sonstigen Zugehörigkeiten. Das ist so mein Wunschbild. Vielleicht ein sehr idealistisches Bild, aber ich glaube, das ist eher realistisch, weil wir brauchen alle Veränderungen, wir brauchen alle Transformationen, wir brauchen alle neue Kontakte. Also wir haben heute über das Westen und Osten gesprochen. Wir müssen da auch anfangen, die Räume anders zu denken. Ja? Zum Beispiel auch ein ganz wichtiges Konzept in Belarus, das Konzept des mitteleuropäischen Raumes. Ja, dass man auch Europa anders denkt, dass man sich selbst anders denkt. Ich glaube, so ein bisschen, wir brauchen geschützte Räume auch, wo wir uns in der Imagination einüben können. Weil es so vieles ist vorgegeben, auch in den öffentlichen Räumen sind so viele Wiederholungsschleifen, so vieles ist schon festgelegt, über Belarus zu sprechen, ohne über die Diktatur zu sprechen. Das ist No-Go. Das habe ich noch nie gesehen. Aber vielleicht lohnt es sich auch mal anders zu sprechen, auch anders zu schauen. Eine Sendung über Belarus zu machen, wo die Diktatur kein einziges Mal vorkommt. Worüber würde man erzählen? Die Diktatur kommt sowieso vor, weil sie eine Erfahrung ist. Ich glaube, wir müssen uns auch mit Erfahrungen auseinandersetzen. Ich denke, dass Erfahrungen gerade eine transformatorische Wirkung auf Systeme ausüben können. Aber die Erfahrungen müssen reflektiert sein, müssen aufgearbeitet sein. Und das kann nur in geschützten Räumen geschehen.
Vielen lieben Dank, Irina Herasimowitsch. Wir verlassen diesen geschützten Raum jetzt erstmal, dieses Studios. Ich kann mich nur bedanken für dieses Gespräch und hoffe, dass wir es an einer anderen Stelle weiterführen können.
Sehr gerne. Ich habe zu danken.